SRF 2 Kultur. Alter Biker. Steigt schnaufend von seiner Maschine, knarzend in seinem Leder, langhaarig, steif wie eine Mumie aus der Bronzezeit. Wohnt ansonsten, sagt er, in den Bergen Montanas, sagt, vor über 50 Jahren sprang eine junge Frau bei ihm auf, kam mit, für die er einen Fischteich aushob, 10 japanische Karpfen darin, dann 7, 2, bis er den grauen Reiher sah, der satt davonflog. Wohnt sonst einsam, sagt er, auf dem Berg in Montana, aber tourt jetzt wieder. Schwebt breitbeinig über die Landstraßen hin mit seiner Gotteswolke von Vollbart, gleitet vorbei an Fernfahrern, hoch auf ihren Dieselkanzeln. Fragt sich noch immer, sagt er, die Augen selbst im Stehen zusammengekniffen in einem Fahrtwind, von dem wir nichts ahnen, wie der Vogel gerade seinen Teich entdecken konnte. Ausgerechnet seinen winzigen Fischteich im ungeheuren, riesigen Montana.
Hopp, ein Musikstück der Kontrabassistin und Komponistin Anna Traufer. Und dieses Stück umrahmte Jan Wagner, der sein Gedicht Alter Biker vorgelesen hat. Mein Name Felix Schneider und ich präsentiere Ihnen die Passage Wort, Klang und Bild, Lyrik im Gespräch. Im Zentrum der Sendung steht der Lyriker und Büchner-Preisträger Jan Wagner mit eigenen Gedichten, mit fremden Gedichten, die er sich angeeignet hat, mit einer Vertonung von Anna Traufer und einer Überraschung, die ich ihm bereiten werde. Alle Texte und Materialien, die wir besprechen, können Sie auf der Webseite srf2kultur.ch mitlesen. Dann geben Sie Passage ein und Sie finden die Texte. Jan Wagner, herzlich willkommen hier im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg. Alter Biker. Das Gedicht, das Sie gerade gelesen haben, steht am Anfang Ihrer neuesten Gedichtsammlung, die Live Butterfly Show. Sie haben es an den Anfang gestellt. Warum?
Ich glaube, dass sozusagen der Auftrag mit einer quasi mythischen Figur, man kennt ja diese alten Motorradfahrer mit Bart und bewundert sie, jedenfalls tue ich das, wenn sie vorbeiknattern, und eine quasi mythische Figur an den Anfang zu stellen, die von ihrem Berg herabsteigt, ist auch deswegen schön, weil eins der Motive des Buches anklingt, oder sogar zwei Motive anklingen, nämlich erstens das Reisemotiv. Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die auf Reisen zu sein vorgeben oder Reisen schildern. Oder auf jeden Fall ein Unterwegssein schildern oder auch eine Verwandlung schildern. Auch die taucht auf in dem Gedicht. Und ich glaube, dass die Erfahrung des Verlusts ein anderer Strang ist in dem Buch. Der Verlust von Menschen, der Verlust von Liebe, von Dingen, das Verlorengehen generell. Und das beides klingt an in dem Gedicht mit dieser mythischen Figur, der als erster den Leser anspricht und etwas sagt.
Man könnte sagen, es ist eine Art Porträt.
Das ist eine Art Porträtgedicht, ja.
Was ist denn der Mehrwert des Gedichts, des Porträts, gibt es ja auch im Roman?
Also der Mehrwert des Gedichts ist immer, dass viel knapper auf engerem Raum etwas gesagt wird und nicht nur etwas gesagt wird, sondern viele verschiedene Dinge zusammenkommen dürfen, auch widersprüchliche Dinge, dass im Gedicht erstens alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Sprache zusammenkommen, mit all den Paradoxien, mit dem Klangreichtum der Sprachmusik und eben unterschiedliche gedankliche und metaphorische Bereiche aufeinander prallen dürfen. Das ist natürlich auch im Roman möglich, aber so explosiv ist eigentlich nur das Gedicht, denke ich.
Also verdichtet wirklich. Nun müssen wir Sie auch mal ein bisschen vorstellen, Jan Wagner. Was würden Sie denn sagen? Was muss man überhaupt wissen über Sie, um Ihre Gedichte zu verstehen oder genießen zu können?
Überhaupt nichts. Das hat Orden, der englische Dichter, mal gesagt. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was man persönlich erlebt oder gelitten oder gewünscht hat. Es ist erst dann wichtig, wenn es zu einem guten Gedicht geworden ist. Und das ist schon so. Also ich glaube, dass der Dichter als Person in den Gedichten kaum etwas zu suchen hat. Hauptsache, das Gedicht nimmt eine Form an, die der Leserin und dem Leser erlaubte, im Gedicht sich wiederzufinden.
Also jetzt, wo wir Sie aber auch persönlich hören, Gespräch mit dem Autor, ja, ist vielleicht ganz nett zu sagen, dass Sie 1971 geboren sind in Arensberg, also bei Hamburg.
Arensburg, Entschuldigung. Berge gibt es in der Gegend überhaupt nicht, also Arensburg. Ja.
Sie sind Lyriker, Übersetzer, Essayist, Sie haben auch Hörspiele gemacht, Sie waren Lyrikkritiker, auch Herausgeber. Es gibt zwei Gedichtbände, die ich erwähne, möchte, nämlich das Debüt Probebohrung im Himmel, ein toller Titel, und 2016 Selbstporträt mit Bienenschwarm, weil das eine Art Übersicht über ihr literarisches Schaffen ist. Die Essaybände, das sind sehr witzige Essays, die ich sehr gerne gelesen habe. Die Sandale des Propheten ist der eine und der verschlossene Raum ist das andere. Sagen Sie, wie wichtig ist für Sie die Kategorie des Neuen, etwas Neues zu schaffen in einem Gedicht?
Naja, dass etwas neu sein müsse im Gedicht, ist ja ein Dogma der Moderne, der modernen Poesie. Also Ezra Pound war derjenige, der sagte, make it new. Es muss neu sein. Und das stimmt insofern, glaube ich, als ein gelungenes Gedicht oder ein gelungener literarischer Text immer etwas so bedenkt und so fasst, wie es noch nicht bedacht und gesagt worden ist. Im besten Fall ist es dann so, dass es gleichzeitig in ein oder derselben Sekunde als die selbstverständlichste Art ein Ding zu betrachten wirkt. Gleichzeitig greift man natürlich immer zurück auf das, was schon da war. Das heißt, auch im neuen Gedicht oder im Gedicht, das etwas neu fasst, schwingt er immer die ganze Tradition mit und lässt sich immer etwas erkennen, was schon mal da war. Der ganze Echoraum fällt ja nicht weg.
Ja, Sie bezeichnen hier ganz große Gegensätze. Einerseits soll das Gedicht ein Aufbruch ins Neue, ins Unbekannte, vielleicht sogar in das berühmte Schwerverständliche sein. Andererseits eine große Nähe zum Leser und zur Leserin haben.
Das wirkt widersprüchlich, aber es ist möglich. Und wenn man sich Dichter anschaut wie Frost oder Orden, die schaffen das ja tatsächlich, dass etwas verblüfft und gleichzeitig, wie selbstverständlich, wie altbekannt und sehr vertraut wird.
Empfinden Sie es als Problem, dass überall in der Werbung mir etwas Neues angedreht werden soll?
Ja.
Also, dass die Kategorie des Neuen oft einfach kommerzialisiert ist, Persil neu, Waschmittel neu?
Ja gut, es trägt eine große Hast vielleicht in die Welt, wenn man permanent einen Neuheitszwang sich aussetzen muss. Vielleicht soll man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und verharren. Und wenn eine Zwanghaftigkeit aus dem Neuen wird, ist es auf keinen Fall gut. Und auch die Neuheit des Gedichts verdankt sich ja im Grunde der ruhigen Betrachtung und der Muße. Max Jacob, der großartige französische Dichter, sagt ja, langweile dich. Denn an dem Tag, wo du dich langweilst, wird vielleicht ein Meisterwerk entstehen. Es kommt nur auf die Qualität der Langeweile an.
Nun haben Sie ja hohe Maßstäbe gesetzt und wir sind jetzt sehr gespannt, wie Sie das in Ihren eigenen Gedichten realisieren. Ich bitte Sie mal, ein Gedicht von Ihnen vorzulesen, nämlich Doña Elba. Es spielt in Granada, in Nicaragua. Das ist ein realer Ort, den gibt es wirklich?
Den gibt es wirklich, das muss man aber gar nicht wissen.
Dann sage ich auch nicht, dass man im Netz auch die Fotos von diesem Ort sehen kann auf TripAdvisor. Sage ich gar nicht. Bitte, Jan Wagner.
Doña Elba. Im Schatten hockt der rote Papagei. Bei Doña Elba rollt man die Zigarren. Während die Mücke lautlos, ohne Schrei, ihr kleines Dengue-Telegramm vorbeiträgt und der Zuckerrohr-Senior beim Karren im Schatten hockt. Der rote Papagei wie ausgestopft. Die Hitze wie aus Blei gegossen überm Hof, die Klepper scharren im Staub, warten aufs Zeichen, einen Schrei. Und tief im Innersten, im Schlot der zwei Vulkane, die im Regenwald verharren, im Schatten, hockt der rote Papagei, der Lava. Wie der Süßkartoffelbrei im Kochtopf stöhnt und schnauft, dazu Gitarren und Bass, der ferne Salsa einer Schreinerei. Der Tabak, feucht und schwarz, am Kai die Reiher, die auf See und Inseln starren. Im Schatten hockt der rote Papagei, fährt endlich hoch, blüht auf in seinem Schrei.
Im Schatten hockt der rote Papagei. Jan Wagner las sein Gedicht Donja Elba aus seiner neuesten Gedichtsammlung hier in der Passage über Lyrik. Auffällig sind, Jan Wagner, die Wiederholungen. Gehorchen die einer Regel?
Ja, in diesem Fall schon. Also dieses Gedicht Donja Elba spielt mit einer uralten Form, die aus dem italienischen Raum stammt. Eine Villanelle, ursprünglich auch ein Tanzlied, ein ländliches Lied, Villanella. Das ist eine Form, die ja in der Tat mit der Wiederholung zweier Zeilen arbeitet. Es sind 5 dreizeilige Strophen, erst einmal, dann eine 4-zeilige Strophe. Und in der ersten Strophe werden 2 Zeilen etabliert, die exakt so oder mit Variationen immer und immer wiederholt werden müssen. Und zwar jeweils am Ende der folgenden 3-strophigen Zeilen. Erst die eine Zeile, dann die zweite Zeile und so weiter, abwechselnd immer, Strophe um Strophe. Und am Schluss werden genau diese beiden Zeilen, die am Anfang in der ersten und dritten Zeile standen, nochmal in ein Paarreim zusammengeführt. Das heißt, es ist auch eine Form, die mit 2 Reimen auskommen muss.
Das ist ja grässlich kompliziert. Schränkt sie das nicht ein beim Dichten?
Es ist kompliziert, aber nicht grässlich. Es ist eine Form, die wirkt wie ein Zwang. Es ist auch ein Zwang, den man sich aussetzt. Aber der Zwang, der formale Zwang, kann zu mehr Freiheit führen. Also ich liebe es, mich entweder bekannten Formen oder selbst erfundenen Formen auszusetzen, um unter diesem selbst auferlegten sanften Zwang in andere bildliche Bereiche zu finden und einfach gezwungen zu sein, weiterzudenken. Man bekommt viele Geschenke, wenn man sich dem Zwang aussetzt. Das ist das Schöne daran. Es ist ja auch hier so zum Beispiel, dass durch die leichte Unterwanderung des Zwangs andere Lösungen kommen. Also die eine Zeile wird exakt wiederholt im Grunde. Im Schatten hockt der rote Papagei. Aber durch unterschiedliche Zeichensetzungen, hier mal ein Punkt, da mal ein Komma als Einschub, im Schatten, Komma, hockt der rote Papagei, verändert sich die Bezüge, die diese Worte haben. Also es wird immer ein anderer Sinnzusammenhang hergestellt. Und genauso die andere Zeile, wo nur der Schrei variiert wird. Und wenn man vom Schrei dann zur Schreinerei kommt, hat sich wieder ein anderes Bild ergeben und so weiter. Das Spiel, und das ist ein wichtiges Wort, führt zu einer unerhörten Lust am Sinn, einer Sinnverschiebung und am Entdecken neuer Sinnzusammenhänge.
Eben, Sie trauen sich auch, diese Formen dann zu verändern oder nicht ganz korrekt einzuhalten.
Ja, also die werden schon geehrt, auch die Formen, weil es schöne Formen sind. Und sie müssen auch erkennbar bleiben, damit das Spiel wirkt. Aber man muss sie natürlich unterwandern. Und das Schöne ist eben, dass man gerade durch Halbreime, durch schmutzige Reime die Form aufbrechen kann. Es geht darum, sich frei zu tanzen und aus diesem engen Korsett ein schönes Ballkleid zu machen.
Sehr schönes Bild. Nun haben Sie vorher von der Wichtigkeit des Neuen gesprochen. Sie haben gesagt, jedes Gedicht muss auf dem Weg zu etwas Neuem sein. Was würden Sie denn sagen, ist in diesem Gedicht das Neue?
Naja, also erstmal die Art und Weise, wie mit der Form gespielt wird, damit fängt es schon an. Es tauchen neue Bilder auf, wenn die Mücke ihr Dengue-Telegramm vorbeiträgt, also winzige Verschiebungen.
Also das Dengue-Fieber, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wird gefürchtet, wenn man im Süden ist, ne?
Das wird gefürchtet, ja. Ich glaube, das Knochenbrecherfieber wird es auch genannt, was mit der winzigen und zarten Mücke so wenig in Zusammenhang gebracht werden kann.
Ein Gefahr in diesem Gedicht.
Ja, natürlich, ja, das auch. Ja. Es ist schwer zu sagen, was das Neue ist im Gedicht. Es ist albern, für einen Dichter zu sagen, das ist neu. Was mir Spaß gemacht hat an dem Gedicht, war die Fragilität des Zustandes, das Brüchige der Situation in Zusammenhang zu bringen mit der Stabilität, der vermeintlichen Stabilität dieser Form und im Wiederholen immer mehr die Starre aufzubrechen. Das Labile ist ja angedeutet in allem, was da stattfindet. Die Vulkane, die mögliche Krankheit, das Scharren der Pferde.
Ganz kühn und durchaus neu fand ich diese Bild- oder Assoziationsreihe: roter Papagei, Vulkan, Brei und dann Schrei. Am Schluss aufblühen im Schrei. Aufblühen im Schrei ist eigentlich etwas, was man nicht sagen kann. Das Gedicht macht diese Formulierung möglich und einleuchtend.
Ja, das Herrliche ist, dass man im Gedicht alles sagen kann.
Auf zum nächsten Gedicht, Jan Wagner. Es heißt Weißkohl. In der Schweiz heißt das Kabis, meinem Dialekt, oder Chabis.
Mhm. Ja, das klingt auch sehr schön. Ich lese es erstmal durch.
Ich bitte Sie darum, ja. Auch aus dem neuesten Gedichtband, die Live-Butterfly-Show.
Weißkohl. Du kennst es, das Gefühl an deiner Hand, erschreckend kühl und wächsern, kälter als ein Chorgestühl. Später das Sauerkraut, die Schnäpse, während man verdaut, ein Fremder plötzlich in der alten Haut, die wie der Weißkohl glatt, doch seltsam ist, wie jedes Blatt sich übers Nachbarblatt geschoben hat. Ein Kohlsystem, geschützt, in sich geschlossen, wenn es blitzt und stürmt, wie es stets in der Nähe sitzt und wächst, wenn wir noch ganz erfüllt von Sonne sind, vom Tanz, der nicht zu Ende geht, dem Lichterglanz. Die Felder hinterm Haus im späten Herbst. Wohin du schaust, sieht es wie eine Auferstehung aus. Von Weißkohl, der dem Grund entsteigt, jeder perfekt und rund. Das O, das auf den Lippen liegt, im Mund. Während es ringsum gar wird in den Töpfen, Jahr um Jahr, ein Duft uns in der Kleidung hängt, im Haar.
Weißkohl von Jan Wagner, gelesen von ihm selbst. Eigentlich auch ein Herbstgedicht.
Ja.
Um wieder bei der Form zu beginnen, welche Form ist denn das jetzt?
Ja, es gibt Formen, die gibt es nur einmal, nämlich in dem Gedicht, für das sie gedacht sind. Es ist nicht so, dass ich nur mit traditionellen Formen spiele. Ich schreibe ja auch Gedichte, die überhaupt gar keine Form haben. In diesem Fall ist es eine Form, die im Grunde sich dem Weißkohl annähert, würde ich sagen. Oder die sozusagen probiert, genauso wie der Weißkohl eng Blatt auf Blatt legt. Und genauso schiebt sich hier Zeile über Zeile. Also es sind dreizeilige Strophen, immer mit einem Reim. Also Gefühl, Kühl, Gestühl oder Kraut, Verdaut, Haut. Und immer mit einer Hebung mehr Zeile um Zeile. Also man hat drei Zeilen. Die erste ist dreihebig, die zweite ist vierhebig und die dritte ist fünfhebig. Und durch die engen Reime schiebt sich Zeile auf Zeile und dichtet sozusagen die vorhergegangene Zeile geradezu ab. Und das ist eine Form, die keinen Namen hat, aber dem Weißkohl sehr angemessen ist.
Ja, Sie etablieren diese Form zum Beispiel am Anfang sehr, sehr regelmäßig. Ich übertreibe jetzt, du kennst es, das Gefühl, an deiner Hand erschrecken kühl, da-dam, da-dam, da-dam. Und dann kommt aber nicht etwa danach das Sauerkraut, das wäre ja gegangen, sondern später.
Ja.
Also das ist ein Bruch.
Es ist ein Bruch, ja. Diese rhythmischen Brüche sind auch nicht unwichtig. Ein zeitlicher Sprung, nämlich das später, wird auch durch die andere Rhythmisierung angedeutet.
Und jetzt sagen Sie mal, also den Kohl als Thema, nicht Kohl, Weißkohl, Kabis, Sauerkraut, das stinkt ja eher. Ist das eine Art Rebellion gegen diese Erhabenheit der Poesie, dass man sich sowas als Thema wählt?
Ich glaube grundsätzlich, dass das ganz Banale immer das geeignete Thema ist fürs Gedicht. Also ich finde Gedichte herrlich, die sich dem ganz Sinnlichen, Alltäglichen nicht überlassen, aber es aufgreifen und es als das begreifen, was es ja ist. Es ist ein Schatz, den man sich zu eigen machen kann im Gedicht. Also alles ist tauglich. Gedichte müssen ja nicht nur von Nachtigallen und Rosen handeln. Im Gegenteil, ganz abgesehen davon, dass man origineller sein darf, wenn man nicht über Rosen schreibt, sondern über Weißkohl, weil es weniger Weißkohlgedichte als Rosengedichte gibt. Ganz abgesehen davon ist es so, dass solche banalen Gegenstände oder vermeintlich banalen Gegenstände vielleicht gerade Erhabenheit zulassen. Also ich glaube, dass das Banale, Stinkende, Gewöhnliche, das wir nicht mehr anschauen, das wir gewöhnlich übersehen, lädt uns ein, gerade an die alten Themen wieder anzuknüpfen, vielleicht auch ans Erhabene, aber nachzudenken über die Liebe, über den Krieg, über den Tod. Und auch der Tod ist hier natürlich ein Thema, das anklingt in diesem Weißkohl-Gedicht, wenn eine Auferstehung von Weißkohl stattfindet oder ein O direkt danach in den Haaren hängt, dann ist man auch eingeladen, das O von Tod oder das O, das sozusagen in Tod und Kohl gleichzeitig mitschwingt, mitzudenken. Das heißt, das große Thema wird gerade angesichts des vermeintlich Kleinen, nämlich des Weißkohls, vielleicht erst wieder spürbar.
Dann, Jan Wagner, lassen Sie uns doch vom Weißkohl zum Rettich gehen mit einer Lesung aus Ihrem neuen Gedichtband, die Live Butterfly Show.
Erstmal noch ein Gemüsegedicht, ein zweites Gemüsegedicht mit dem Titel Rettich. Du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen. Nun stehst du, den Ruf der Waldohreule im Rücken, mit diesem Stoßzahn von Rettich da, ertappt wie ein Wilderer. Und hier an deinem Küchentisch, blass vor einem Klotz mit der Kälte von Marmor und schwer wie ein Unterschenkel Apolls, ein mittlerer Amor, beschleicht dich das Gefühl, du habest exakt um sein Gewicht an Gewicht verloren, würdest noch leichter, leichter. Draußen knackt der Wald, rückt auf mit Augen und mit Ohren. Geschrumpft zu wenig mehr als einem Nugget, eine Feder im Windzug, nichts als ein Flaum vor diesem stummen Albino-Gott, sieht man dich kaum. Sein Name, der wie ein Seufzer entwich, ein Stoßgebet, hätte ich, hätte ich. Dein Haus liegt kalt und unbewohnt unter dem Rettichmond. Säge. Wer wüsste mehr von Tränen und Gelingen zugleich? Die feinen Zähne des Piranha, der schlanke Griff und schimmernd wie die Klinge, die zwischen Sigurd und der keuschen Brünhild ruhte, bis die Morgensonne durchs Fenster auf das Betttuch rieselte. Und plötzlich kehrt der Duft der Sägespäne zurück. Jener Moment im Zirkuszelt, in dem die Jungfrau lächelnd in zwei Teilen sich wiederfand. Der große Zambonini den Hut abnahm, um ihn just dort zu wedeln, wo beides wahr schien. Zwischen Rumpf und Beinen, im Trommelschwellen, im Wirbel des Lichts, nicht etwas da war, aber auch nicht nichts.
Jan Wagner las aus seinem Gedichtband, aus seinem neuesten Gedichtband. Sie sind in der Passage auf SRF 2 Kultur, Lyrik im Gespräch mit Jan Wagner, bisher mit eigenen Gedichten, andere kommen gleich. Zuerst aber noch etwas Musik von Anna Traufer, die uns durch diese Sendung begleitet. Anna Traufer ist eine literaturaffine Performerin und sie arbeitet gerne an der Schnittstelle von Musik und Text. Im Folgenden hören wir die Vertonung eines Volksliedes mit folgendem Text. Der Kuckuck auf dem Dürre, Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Der Kuckuck auf dem Dürre ascht, und wenn es regnet, wird er Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Und wenn es regnet, wird er nass. Da kommt die liebe Sonne, Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Da kommt die liebe Sonne schien und macht das Vögele wieder Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Und macht das Vögele wieder fein.
Der Kuckuck auf dem Dürre, Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Der Kuckuck auf dem Dürre nascht, yeah. Und wenn es regnet, wird der Siedele, Wadele, Rum, Rum, Rum. Und wenn es regnet, wird der nass. Da kommt der liebe Sonne, Siedele, Wadele, Rum, Rum. Da kommt der liebe Sonnenschein. Und macht das Vögelchen wieder, Siedeli, Wädeli, Rum, Rum, Rum. Und macht das Vögelchen wieder, wieder, wieder fein.
Kuckuck, ein Schweizer Volkslied, vertont von der Performerin Anna Traufer. Und damit sind wir im Tierreich gelandet, das wir nicht so schnell verlassen werden. Jan Wagner, der Gast ist hier in der Passage über Lyrik, hat Gedichte von Ted Hughes mitgebracht. Gedichte, die er auch selbst übersetzt hat. Und bei Ted Hughes spielen Tiergedichte eine große Rolle. Jan Wagner, lassen Sie uns doch zuerst ein bisschen über Ted Hughes reden. Er lebte von 1930 bis 1998. Sie nennen ihn in einem Essay, in diesem Essayband Der verschlossene Raum, dann nennen Sie diesen Ted Hughes Schamane mit verbranntem Fuchs. Wie das?
Der Titel bezieht sich auf eine Episode, die Ted Hughes selbst sehr wichtig war. Also er hat in Cambridge studiert und berichtet von einem Traum, den er hatte, eines Nachts, in dem er sich in seinem Studierzimmer befindet, mit den wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Tisch und die Tür öffnet sich und eine Gestalt betritt den Raum, ein verbranntes Wesen, das sich als eine Art verbrannter Fuchs, schwarz und blutig herausstellt, auf den Tisch zutritt und mit einer menschlichen Hand das Papier berührt, einen blutigen Abdruck hinterlässt und dann zu Ted Hughes sagt, lass das, du tötest uns. Und das war für Ted Hughes, wie er selbst sagte, das Signal, dass er sich auf keinen Fall weiter mit der Wissenschaft beschäftigen solle, sondern ganz und gar der Dichtung widmen müsse. Und das ist schon ein Bezug zum Schamanendasein auch. Der Schamane träumt ja auch vom Tier, das ihn leitet, das ihm etwas sagt. Und Ted Hughes hatte etwas übrig für das Schamanische der Dichtung und sowieso für die Tiere. Also er hat Frösche als Vierjährige schon in Hosentaschen nach Hause gebracht. Er hat später einen verletzten Dachs bei sich wieder aufgepäppelt. Also er hatte zeitlebens einen engen Bezug zur natürlichen Welt und eben auch zu diversen nicht wissenschaftlichen Grenzbereichen wie dem Schamanismus, Dinge, die man als esoterisch ansehen könnte, auch die Kabbala, die ihn interessiert, die Zauberei, die Mystik. Aber all das immer kombiniert mit dem zupackenden, ganz naturverbundenen, erdnahen. Ted Hughes war ein riesiger Mann mit wunderbarer Stimme. Man könnte ihn als Naturburschen beschreiben, aber gleichzeitig eben mit dieser Vorliebe für die Tradition der Heiler und der Schamanen. Und er hat die Dichter durchaus als Nachfahren der Schamanen, der Medizinmänner, der Heiler und der Zauberer gesehen. Das macht auch die Faszination aus. Das Schamanistische, Magische und gleichzeitig das Kreatürliche und wilde, naturnahe seiner Gedichte.
Das alles liegt ja auch in seiner Stimme, die wir jetzt hören. Und zwar dank einer großartigen Kollektion von O-Tönen, The Poet's Collection. Sie stimmen zu,
Wagner. Es ist eine Schatzkiste, das ist fantastisch. Ja.
The Poet's Collection heißt das, im Hörverlag erschienen, eine ganz außerordentliche Tonsammlung. Das ist auch ästhetisch sehr schön gestaltet, viele O-Töne, alle noch mit der deutschen Übersetzung versehen. Weit über 90 Dichter, die da lesen, das sind die bekanntesten Namen drunter, Walt Whitman, James Joyce, Samuel Beckett, aber auch Unbekanntere oder für uns in Deutschland Unbekanntere.
Und viele Jüngere sind dabei und noch kaum Übersetzte. Ja.
Unter anderem also auch Ted Hughes und er liest ein Gedicht, das heißt An Otter.
An Otter. Underwater eyes. An eel's oil of water body. Neither fish nor beast is the otter. Foreleg yet water gifted to outfish fish. With webbed feet and long ruddering tail and a round head like an old tomcat. Brings the legend of himself from before wars or burials, in spite of hounds and vermin poles, does not take root like the badger, wanders, cries, gallops along land he no longer belongs to, re-enters the water by melting.
An Otter. Das englische Original las der Autor Ted Hughes aus der CD-Sammlung The Poets Collection im Hörverlag. Und nun hören wir Jan Wagner, der seine deutsche Übersetzung liest. Welches Bild ist Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben von der Lesung?
Aus dem Gedicht?
Ja.
Vieles. Es wimmelt ja von Bildern.
Eines.
Der alte König, der über Land zieht.
From sea to sea crosses in three nights, like a king in hiding. Crying to the old shape of the starlit land, over sunken farms where the bats go round without answer.
Der König, der flieht und über Land geht, wie der Otter. Das ist ein großartiges Bild. Aber es wimmelt, wie gesagt, es wimmelt von fantastischen Wendungen.
Wollen wir mal sehen, wie Sie das machen in Ihrer Übersetzung.
Ein Otter. Eins. Unterwasseraugen. Ein Aal. Ein Öl in Wasserleib ist der Otter nicht Fisch noch Tier. Vierbeinig, doch wassertauglich, entfischt ihm kein Fisch. Mit Schwimmhautfuß, langem Ruderschwanz, rundem Altkaterkopf. Legende seiner selbst aus Zeiten vor Krieg und Bestattung, trotzt Jagdhunden, Schädlingsspießen. Siedelt nicht wie der Dachs, wandert, ruft, läuft an Land entlang, von dem er längst sich löste. Kehrt schmelzend ins Wasser zurück. Nicht Teil von Wasser noch Land. Sucht die beim ersten Tauchgang verlorene, unerreichbare Welt. Führt den verwandelten Leib in Seenlöcher ein. Spaltet wie blind das Drängen der Ströme. Leckt dann die Kiesel an der Quelle. Von Küste zu Meeresküste binnen dreier Nächte wie ein fliehender König. Heult es bestirnte ältere Land an. Über versunkene Höfe hinweg, wo Fledermäuse kreisen, erhält keine Antwort. Wackelt bis zu Morgen und Vogelgesang mit dem Milchtransporter die Straße hinauf. 2. Die Meute hat ihn verloren. Ballen im Schlamm, im Röhricht, die Schnauze als Perle auf dem Wasser. So verharrt der Otter Stunden. Die Luft, die den Erdball umkreist, verpestet, lebensnotwendig, mischt Tabakrauch, Jagdhund, Petersilie, dringt sacht in die versunkenen Lungen. So ruht sein Selbst gleich unter dem Auge, anwesend, aber entrückt. Der Otter gehört zu zweierlei Raub und Tarnung, vom Wasser, das nährt und ersäuft, und vom Land, die mir die Länge verdankt und die Lefzen des Hundes. Er bleibt fett in jener durchsichtigen Haut, die Spiegelbilder erhält. Sein Herz schlägt zäh, großer Forellenmuskel in tödlicher Kälte. Blut ist der Bauch aller Logik, schon leckt er die Gräte sauber. Er greift verstohlen Besitz vom Otterweibchen auf einer Koppel voller nervöser Pferde, kann nirgends verweilen. Der Meute entrissen, wird er erneut zu nichts, zum länglichen Pelz an der Lehne des Stuhls.
Ein Otter, zuerst das englische Original, gelesen vom Autor Ted Hughes, und nun die Übersetzung von Jan Wagner. Warum haben Sie uns Ted Hughes ausgewählt?
Weil Ted Hughes einer meiner Lieblingsdichter ist und im deutschsprachigen Raum noch viel zu wenig bekannt, obwohl er ein berühmter Mann ist. Also in England und im englischsprachigen Raum ist er eine ja schon legendäre Gestalt. Und zwar nicht nur als Mann von der ebenfalls großartigen Dichterin Sylvia Plath, sondern als Dichter, der zum Schluss dann Poet Laureate der Queen war. Ein berühmter Mann, der ungeheuer einflussreich war für die jüngere Lyrik. Also alle nachfolgenden Dichterinnen und Dichter sind sehr beeinflusst worden von Ted Hughes. Und
also hier ist er ja vor allem ein Klangereignis.
Er ist ein Klangereignis. Also der Begriff Energie ist bei ihm wichtig. Er ist einer der Dichter, die tatsächlich gesagt haben, man sollte nicht zu lange feilen am Gedicht. Er hat tatsächlich auch das Gedicht mit einem Tier verglichen. Also der große Tierdichter Ted Hughes hat das Gedicht als Lebewesen gesehen, das man fangen darf oder man muss es fangen, aber man darf es auf keinen Fall verunstalten oder verletzen. Und für ihn war das allzu lange Bearbeiten und Feilen und Schnippeln am Gedicht eher etwas, was den Gedichtkörper verunstaltet. Und es muss in einem Durchgang, in einem energiedurchflossenen Durchgang geschrieben werden. Und das merkt man den Gedichten durchaus an. Also so fein sie gemacht sind und so sprachlich kunstfertig sie sind, man spürt die ungeheure Energie, die in ihnen steckt, die auch eine lebendige Energie ist und dem Wesen des Otters natürlich gerecht wird.
Was ist denn das Wesen des Otters?
Wenn man das Gedicht An Otter gelesen hat oder noch besser natürlich gehört hat von Ted Hughes, dann glaubt man, den Otter zu kennen. Und das ist, unabhängig davon, was das Wesen des Otters wirklich ist, doch schon sehr viel.
Ja, ich fand ja dieses Mittelding zwischen Land und Wasser, dieses Mittelwesen zwischen Land und Wasser, die Schnelligkeit der Bewegungen. Ja. Und ich fand auch ganz großartig.
Auch Fisch, fantastisch.
Ja. Ja. Oder dieses Bild, die Schnauze als Perle auf dem Wasser. Das hat man sofort da, ne? Wenn man einmal im Zoo war, hat man sofort da oder
unbedingt
in der Natur gesehen.
Ja, unbedingt, ja. Ja, der Duft, der Tabakrauch, alle Sinne werden bedient. Das ist schon ein Meisterwerk.
Lesen Sie uns noch ein Tiergedicht, nämlich Drosseln von Ted Hughes.
Drosseln. Furchterregend sind Drosseln, wachsam und glänzend im Gras, mir Stahldraht denn lebend und stets in Bereitschaft ihr dunkles, tödliches Auge, die zierlichen Beine in Gang gesetzt von kaum spürbarer Regung, mit Ruck und Sprung und Stich zerren sie, schneller als der Moment, ein sich windendes Ding heraus. Kein träges Vertagen, kein Gähnen und Starren, Seufzen und Kopfgekratze, nichts als ein Sprung, ein Stich und eine Sekunde des Prassens. Gibt ihr Schädel, der einen Gedanken nur fasst, ihr geschulter Körper, Genie oder ein Nest voller Belger, ihren Tagen diese projektilhafte, vollautomatische Bestimmtheit? Mozarts Hirn war so und das Maul des Hais, der dem Blutduft nachgiert, bis zur Wunde im eigenen Leib, zur Selbstzerfleischung. Effizienz, die derart stromlinienförmig zupackt, dass kein Zweifel, kein Hindernis sie beirrt. Anders der Mensch. Ob bei Heldentaten zu Pferde, wetteifernd mit dem Terminkalender am Schreibtisch, bei jahrelanger Schnitzarbeit an der Miniatur aus Elfenbein. Sie huldigt sich selbst seine Tat und kniete auch nieder, um ins Gebet zu entschwinden, wie laut und über welch rasenden Flammengründen feiern die Teufel der Ablenkung doch ihre Orgien, schreien Hosianna und unter welcher Wildnis von Schwärze weinen die stillen Wasser.
Drosseln von Ted Hughes, übersetzt von Jan Wagner, gelesen von ihm selbst hier in Passage 2 über Lyrik. Mir blieb dieser Blitz aus heiterem Himmel von der Drossel.
Ja.
Wie macht er das? Wie kriegt er das hin? Es ist wirklich diese Bewegung, also Ruhe, Ruhe, Ruhe und paff, schlägt sie zu.
Er beobachtet sehr genau. Ich glaube, man spürt bei all diesen Gedichten, dass Ted Hughes ein gelassener Beobachter war, der sich viel Zeit gelassen hat. Ich glaube, diese Genauigkeit der Beobachtung einer Drossel zum Beispiel führt dann zu so präzisen Beschreibungen wie hier, die natürlich auch hier übertragen werden oder sich übertragen lassen auf das Dichten. Also wenn wir gerade gesagt haben, dass in einem Gang ein Gedicht geschrieben werden sollte und eben nicht allzu lang bedacht, also eben ohne Kopfkratzen, kein träges Vertagen, dann ist es auch lesbar für das, was der Dichter tut. Und nicht umsonst wird er hier Mozart mit hineingebracht.
Ja, wie macht er denn das? Wie kommt denn der Mozart?
Das ist erstaunlich und es war ein Schock damals, dass ein Dichter sich erlaubt, die Drossel nicht nur mit dem Hai, sondern auch mit Mozarts Gehirn in Verbindung zu bringen. Den schöpferischen Moment und die göttliche Musik Mozarts mit dem Blutrausch des Hais, das war ein Schock. Und Tedius wurde auch angegriffen dafür und ihm wurde gesagt, da wird eine Art negative Gewalt ins Gedicht gebracht. Er hat darauf immer sehr gelassen geantwortet und gesagt, es sei im Grunde eine positive Gewalt. Es handelt sich um das instinktive Zupacken, entweder auf den Wurm oder auf die Kunst.
Also wie Sie in Ihrer Übersetzung sagen, dieses Projektilhafte, diese Fokussierung, dieses Schnelle, ne, das ist das Gemeinsame. Und ich finde toll, wie er das macht. Er bremst ja dann ab, er sagt ja kein träges Vertagen, kein Gähnen und Starren. Da bremst er ab und dann kommt Ruck, Sprung, Zuck, Stich, Sekunde.
Ja, Sprung, ein Stich.
Duck, 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 duck.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, beim Übersetzen darauf zu achten, dass die Sprache so zusticht, wie der Schnabel zusticht.
Sie dürfen noch ein Gedicht von Ihren Übersetzungen vorlesen. Wir haben ausgewählt Vollmond und die kleine Frida. Wie würden Sie dieses Gedicht ankündigen?
Ich würde sagen, es ist vielleicht das schönste Gedicht, das ein dichtender Vater jemals für seine Tochter geschrieben hat. Die gemeinsame Tochter von Sylvia Plath und Ted Hughes heißt Frieda, hat auch selbst Gedichte geschrieben. Und das hier ist eben ein Gedicht, das er der kleinen Tochter gewidmet hat. Vollmond und die kleine Frieda. Ein kühler, kleiner Abend, zu Hundegebell geschrumpft, dem Scheppern des Eimers. Und du lauschst. Ein Spinnennetz, gestrafft unter tastendem Tau. Ein randvoller, stiller Kübel, Spiegel, den man hebt, um einen ersten Stern zum Zittern zu reizen. Kühe kehren heim auf dem Feldweg, winden die warmen Atemkränze in die Hecken. Ein dunkler Fluss aus Blut, viele Findlinge, sie balancieren die unverschüttete Milch. Mond, rufst du plötzlich, Mond! Mond. Der Mond macht einen Schritt zurück, wie ein Künstler, der staunend ein Werk betrachtet, das staunend auf ihn zeigt.
Ted Hughes in einem Gedicht an und über seine Tochter, übersetzt von Jan Wagner, gelesen von Jan Wagner. Er hat uns die Gedichte von Ted Hughes mitgebracht, hier in der Passage über Lyrik. Und wir kommen nun zu einer Vertonung eines Gedichtes von Jan Wagner. Die Performerin und Komponistin Anna Traufer wird ein Gedicht von Jan Wagner mit Musik versehen. Allerdings passen die Zeitpläne dieser Komponistin und des Dichters Jan Wagner nicht zusammen. Wir nehmen das Gespräch hier in Berlin auf und die Vertonung kommt dann später dazu. Anna Traufer hat mir geschrieben, ich werde am Gedicht Herbstvillanelle eine Vertonung versuchen und oder am Blues im August und oder Flechte. Und die Maulbeeren gefallen mir außerordentlichst. Aber die brauchen wollen sollen keine Musik, sie sind es schon selber. Die anderen Gedichte sind ja auch schon selber so musikalisch. Ich bin gespannt, wo sie mich hinführen. Sind Sie auch gespannt?
Ich bin sehr gespannt, ja.
Haben Sie Befürchtungen?
Überhaupt nicht, nein. Was ich bisher gehört habe, ist eher Anlass für Vorfreude als für Befürchtung. Wobei man nicht ausschließen kann, dass man verblüfft ist später.
Nun, einige Tage nach meinem Berliner Gespräch mit Jan Wagner, ich bin längst wieder in Basel, ist es soweit. Anna Traufer meldet, wir haben heute Morgen aufgenommen. Entstanden sind eine Vertonung von Blues im August, wie auch ein Hörstücklein zum Gedicht Die Etüden. Und sie schließt mit den Worten Liebe Grüße und viel Freude. Anna Traufer konnte aus zwei Gedichtbänden von Jan Wagner frei auswählen und sie hat sich nun also entschieden für ältere Gedichte aus dem Band Selbstporträt mit Bienenschwarm. Das erste Gedicht geht so. Blues im August. So leer, der August. Die Zimmer voller Uhren, allesamt zu spät. So leer, der August. Der Wind tritt durch mein Fenster und befühlt die Pflanzen, sieht, dass alles still ist, geht. So fern, der August. Das blaue Segel, das gestern groß am Himmel stand, so fern, der August. Das Warten, dass ein Brief im Kasten flattert, der weiße Vogel mit der Nachricht Land. So schwarz, der August. Ein bleicher Trabant, das Gesicht, das über dem Schreibtisch wacht, so schwarz, der August. Und draußen, an den Straßenecken, schmuggeln die Taxis ihre Goldbarren durch die Nacht. Und so klingt nun die Vertonung von Anna Traufer.
So leer der August, die Zimmer voller Uhren, allesamt zu spät, so leer der August. Durch mein Fenster und befühlt die Pflanzen, sieht, dass alles still ist. Geht so fern der August, das das gestern groß am Himmel stand, so fern der August. Das Warten, dass ein Brief im Kasten flattert, der weiße Vogel mit der Nachricht lacht. Das Gesicht, das über dem Schreibtisch wacht, so schwarz, der August. Und draußen an den Straßenecken schmuggeln die Taxis ihre Goldbarren durch die Nacht.
Das zweite Gedicht von Jan Wagner, das Anna Traufer vertont hat, trägt den Titel »Die Etüden«. Auch hier lese ich Ihnen das Gedicht ohne Musik vor, gebe Ihnen dann die Vertonung von Anna Traufer und schalte danach zurück in die Aufnahme meines Berliner Gesprächs mit Jan Wagner. »Die Etüden«. »Vergeben Sie mir, Maestra, aber ich hasste Sie und Ihr Klavier«. Die teppichdumpfen Mittwochnachmittage, die Falben, Klepperzähne, die gebleckte Tastatur, zögernd vor einem Haus, an dem der Efeu seine Partitur bis über alle Rinnen wuchern ließ, dem Butzenglas der Tür, wo sich das Licht brach, dann zu bündeln schien, zu schwimmen, bis etwas Großes durch den Brunnenschacht des Hausflurs stieg, bis Sie, Madame, erschienen, perfekt und streng wie eine Fuge, auf mich hinuntersahen, sich erbarmten und mir öffneten, den Boogie-Woogie für Anfänger unterm Arm. Wie gut ich heute Ihre Ungeduld verstehen kann, die Tonleitern, die längst verklungenen Akkorde, unvermittelt kehrt alles wieder, wenn ich dem Gespenst Ihres Parfums, schwer wie ein letzter Akt, im Bus oder im Supermarkt begegne. Dieser unerbittliche Takt des Metronoms mit seinem Eichensarg, aus dem ein dürr Totenfinger kam, die Pendeluhr, die Fotos an der Wand, davor das schwarz lackierte Ungetüm, in dem sie etwas hören konnten, was ich nicht verstand. All die Zweiviertel- und Dreisechstel-Etüden, jene schimmernde Lampe, Tee auf dem Tisch und ich verwechsle noch immer Schubert und Schumann.
Vergeben Sie mir, Maestra, aber ich hasste Sie und Ihr Klavier, die teppichdumpfen Mittwochnachmittage, die Falben, Klepperzähne, die gebleckte Tastatur, zögernd vor einem Haus, an dem der Efeu seine Partitur bis über alle Rinnen wuchern ließ, dem Butzenglas der Tür, wo sich das Licht brach. Dann zu bündeln schien, zu schwimmen, bis etwas Großes durch den Brunnenschacht des Hausflurs stieg, bis Sie, Madame, erschienen. Perfekt und streng wie eine Fuge auf mich hinuntersahen, sich erbarmten und mir öffneten den Boogie-Woogie für Anfänger unterm Arm. Wie gut ich heute Ihre Ungeduld verstehen kann, die Tonleitern, die längst verklungenen Akkorde. Unvermittelt kehrt alles wieder, wenn ich dem Gespenst Ihres Parfums schwer wie ein letzter Akt im Bus oder im Supermarkt begegne. Dieser unerbittliche Takt des Metronoms mit seinem Eichensarg, aus dem ein dürrer Totenfinger kam. Die Pendeluhr, die Fotos an der Wand, davor das schwarz lackierte Ungetüm, in dem Sie etwas hören konnten, was ich nicht verstand. All die Zweiviertel- und Dreisechstel-Etüden, jene schimmernde Lampe Tee auf dem Tisch. Und ich verwechsle noch immer Schubert und Schumann.
Zurück zum Gespräch in Berlin. Jan Wagner sitzt mir wieder gegenüber im Haus des Rundfunks. Wir haben über seine Gedichte und über Gedichte von Ted Hughes gesprochen. Und nun kommt eine kleine Überraschung. Ich habe ein Gedicht mitgebracht und Jan Wagner weiß nicht, welches und von wem. Aber den Text soll er schon auch unter die Augen kriegen. Das Gedicht heißt Herbst. Hat er auch schon ein Herbstgedicht vorgetragen vorher? Die Falten. Keine Sorge, die sind das Blattgold. Was für ein Herbst erwartet uns? Was für ein Herbst? Doch mein Same wird dich nicht mehr befruchten. Wozu lügen? Was für ein Herbst? Ich werde dich entführen, Lösegeld fordern von der Welt. Werde ihr sagen, lass uns ein Kind machen, dann lass ich sie laufen. Doch mein Same wird dich nicht mehr befruchten. Wozu lügen? Was für ein Herbst. Ein großer Falter ist der Schatten, wenn das Licht deiner Augen mir kundtut, bald ist es dunkel. Ein Falter schlägt mit den Flügeln, Zeit, die uns bestäubt. Doch mein Same wird dich nicht mehr befruchten, wozu lügen, was für ein Herbst. Bald liebst du mich nicht mehr, bald lieb ich dich nicht mehr, bald lieben wir nicht mehr, bald wird es wehtun, bald tut es schon nicht mehr weh, doch mein Same wird dich nicht mehr befruchten, wozu lügen, was für ein Herbst. Jan Wagner, gibt es eine Spontanreaktion auf das Gedicht?
Ja, danke für das schöne Gedicht. Also es gibt viele Herbstgedichte, aber es ist schön, wie hier die Wiederholung auch hier genutzt wird. Ohne eine Form zu bedienen, aber wird hier immer wieder der Satz aufgegriffen, doch mein Same wird dich nicht mehr befruchten, wozu lügen? Und was man beim Vortrag nicht hört, ist, dass dieser Satz wandert über die Zeilen hinweg. Also mal sind drei Wörter in der einen Zeile und fünf in der zweiten und eins in der dritten, mal mehr in der ersten und nur eins in der zweiten. Das ist schon sehr schön, wie dieser refrainartige Satz durch die Zeilen wandert und formal immer wieder anders aufgebrochen wird.
Was ist denn hier besonders oder anders? Was ist der Herbst hier? Ich meine, es gibt Hunderte und Tausende von Herbstgedichten.
Also die Versuchung, die Jahreszeit Herbst mit dem eigenen Lebensherbst in Verbindung zu bringen oder dem Herbstzustand eine Beziehung, ist, glaube ich, immer da. Und es wäre auch ein Jammer, das nicht zu nutzen für das Gedicht. Und das tut auch dieses Gedicht. Das haben viele Herbstgedichte getan. Es kommt darauf an, das wieder neu zu tun.
Ich habe es gewählt, weil ich noch nie so genau diese Ambivalenz, diesen Zwiespalt empfunden habe. Es gibt einerseits das Dunkle, den Tod, das Schwarz, der Falter. Dann gibt es das Saftige, das Bunte, das Goldene, Kindermachen mit der Welt, Liebe, Wehtun, das Kräftige. Dann gibt es aber so diese Übergänge, nicht? Der Falter ist bunt und gleichzeitig hat er etwas mit dem Tod zu tun. Ganz genial finde ich die Formulierung Lösegeld von der Welt fordern. Ich kriege ja etwas, wenn ich Lösegeld fordere.
Ja. Ja, und auch die,
aber gleichzeitig steckt da das Ablösen von der Welt, also der Tod drin, die Betäubung, dieses Ball, dieses Wehtun und dann nicht einmal mehr das.
Ja. Jede Strophe endet mit dem Satz, was für ein Herbst. Und das kann ja beides sein, Seufzer oder das Preisen, Frage. Was für ein Herbst.
Was für ein Herbst. Und das Fragen. Was denn für ein Herbst ist das?
Und auch das Fragen. Also das ist auch schön, diesen Satz kann man so oder so lesen und das ist eine schöne Ambivalenz.
Haben Sie eine Vermutung, in welche Richtung?
Nein. Ich müsste raten. Ich kann das auch bisher nicht. Nein.
Es ist eine Übersetzung.
Ja.
Der Autor heißt Yitzhak Laor und ist 1948 in Haifa geboren, als Lyriker, Prosa auch geschrieben, Essays, Sachbücher. Eigentlich ein Literaturwissenschaftler von Haus aus. Hat Kritiken in Haaretz geschrieben. Auf Deutsch sind 2 Romane von ihm erschienen. Und dieses Gedicht ist also ein Gedichtband, das Anne Birkenhauer, eine ganz bekannte Übersetzerin, übersetzt hat, die sich an schwierigste Texte wagt, weil im Ivrit ja immer unmittelbar noch die ganze Tradition mitklingen bis zur Sprache Gottes selbst.
Selbstverständlich, ja.
Der Gedichtband trägt den Titel »Auf dieser Erde, die in Schönheit gehüllt ist«. Und Wörtern misstraut.
Ja, also vielen Dank für den Hinweis. Ich kenne diesen Gedichtband nicht, aber das Gedicht ist derart, dass ich den Band gerne lesen würde.
Ratschläge ist ein anderes Gedicht. Nur der Zeit wegen, mein Sohn, werd nicht Gärtner. Wie viel Zeit, bis ein Baum blüht? Pflanz ihn am Wasser, düng ihn, bis er Wurzeln schlägt, austreibt, grünt, ziehen Jahreszeiten vorbei. Bis eine Blüte wie ein Goldfisch knospt. Nur der Zeit wegen, mein Sohn, werd nicht Maurer, wie viel Zeit bis ein Haus gebaut. Grab Fundamente, gieß Mörtel und Gips, leg Stein auf Stein, der Rücken schmerzt, die Hand verletzt und rau. Brennende Augen nehmen Maß, du schlägst ein Fenster in die Wand, Farben, Nägel, Meißel und ein Goldfisch im Zimmer des Jungen. Und der Zeit wegen, mein Sohn, werd nicht Frau. Sie lebt in ihrem Blute, empfängt, wie viel Zeit, bis es in ihr wächst, ganz langsam bildet sich das Kind, bis es geboren wird, in Schmerzen, trinkt, lernt gehen, sprechen, Papa, Mama, Blume, Kuh, Baum, Wolke, Haus, Garten, Goldfisch, Zeit. Und wie viel Zeit, bis er ein Knabe ist, ein junger Mann, das geht alles so langsam, mein Sohn. Werd Pilot. Ein Moment und alles ist zerstört. Ungeborenes Kind, junger Mann, Garten, Haus, Goldfisch, werd Pilot, mein Sohn, ein Schlag und alles ist vorbei. Das ist brutal, ne?
Ja. Aus demselben Buch?
Aus demselben Buch. Ja, es ist ein sehr politischer Dichter, ein Linker, der den ganzen Nahostkonflikt intensiv durchlebt.
Ja. Und Jahrgang 48, sagen Sie, nicht?
Oder? Jahrgang 48.
Ja. Welcher Verlag ist das denn?
Matthes und Seitz.
Ist es gerade erschienen, oder?
Ich gebe zu, dass es im Herbst des letzten Jahres erschienen ist und nicht eine Neuerscheinung dieses Herbsts.
Ja, das ist, klingt sehr, sehr gut.
Eine Frage noch. Ich habe diesen Yitzhak Laor auch gewählt und hatte einen Moment lang die Befürchtung, dass Sie ihn sofort erkennen, weil Sie ja ein Projekt mit europäischer Lyrik haben, wo wahrscheinlich auch israelische Schriftsteller drin sind, nehme ich mal an.
Ja,
können Sie etwas über dieses Projekt sagen? Das ist jetzt die Arbeit, an der Sie gerade sitzen.
Ja, ja. Das ist eine Analogie mit junger europäischer Lyrik und es ist Dichtung aus Israel dabei. Also Frau Birkenhauer übersetzt auch in diese Anthologie mit. Allerdings sind es Dichterinnen und Dichter, die 1968 und später geboren sind, also jetzt nicht älter sind als 50 Jahre. Insofern kam dieser Autor nicht in Betracht, aber es sind andere, jüngere israelische Dichter dabei. Also eine Anthologie, die Europa sehr weit fasst. Es sind 49 Länder, fast genauso viele Sprachen, also auch die vermeintlich kleinen Sprachen wie Irisch oder Rätoromanisch. Und es bietet einen Überblick über das, was in der europäischen Lyrik in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Es wird ein dickes Buch, das bei Hansa erscheint, herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt und immer mit Original und einer Übersetzung hat beteiligten das Übersetzerinnen und Übersetzern.
Projekt etwas mit der Europamüdigkeit oder dem Europahass, der neuerdings aufkommt, zu tun?
Also wir haben nicht daran gedacht, als wir angefangen haben zu sammeln, was ein paar Jahre her ist. Es war ein ungeheurer Aufwand. Wir haben jahrelang gelesen und recherchiert, aber es ist natürlich auch ein politisches Buch. Insofern als die ganze Schönheit Europas, die Vielfalt und der Reichtum, der in dieser Vielfalt liegt, dargestellt wird. Also das Buch macht auch Lust auf Europa, auf jeden Fall.
Soweit die Werbung für Ihr neues Projekt. Jan Wagner, vielen Dank, dass Sie hier mit diskutiert haben, uns Ihre Gedichte, Übersetzungen und Ihre Gedanken mitgebracht haben. Das war die Passage Wort, Klang, Bild, Lyrik im Gespräch mit Jan Wagner als Gast. Mein Name Felix Schneider und ich möchte schließen mit Musik von Anna Traufer. Sie hören Passacaglia.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.